Ich habe heute meine Predigt unter den Titel gestellt, Das Mahl der besonderen Zuwendung. Und ich möchte tatsächlich einen Bibeltext anschauen vom Abendmahl. Und zwar Markus hat den Markus-Text in Markus Kapitel 14. Ich glaube, dass der biblische Bericht nicht historische Protokollierung, was passiert ist, gewesen ist, sondern, oder nicht nur, sondern immer auch Verkündigung. In jedem Bibeltext steckt eine Verkündigung, steckt eine Botschaft. Verschiedene Evangelien berichten von diesem letzten Mal und jeder ein wenig anders, weil jeder in seiner Verkündigung den Schwerpunkt auf einen Aspekt der Botschaft legt, so auch Markus. Markus in dem Bericht über das Abendmahl, Kapitel 14. Und ich lese die Verse 17 bis 19 in Markus Kapitel 14 und dann die Verse 22 bis 26. Also Markus 14, 17 bis 19. Am Abend kam er, Jesus, mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sagte Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und sie fingen an, traurig zu werden und sagten zu ihm, einer nach dem anderen, bin ich es? Und ein anderer, bin ich es? Und jetzt weiter ab Vers 22. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen und sagte, nehmt, esst. Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu dem Tag, an dem ich es neu trinken werde, im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Bericht vom Abendmahl ist, und das will ich gleich vorweg sagen, ist kein Bericht der Idylle, sondern er enthält gegenteilige Aspekte. Jedenfalls fand das letzte Abendmahl in der Gruppe von Jesus und seinen Jüngern in sehr angespannte Atmosphäre statt. Das möchte ich gerne erklären. Diese Beschäftigung mit dem Abendmahlstext des Markus kann schon betroffen machen, aber es enthält auch ein Dennoch zum Aufatmen. Das Dennoch der besonderen Zuwendung. Ich möchte versuchen, euch beides aufzuzeigen. In manchen Bibeln steht im Vers 17, den ich gelesen hatte, am Abend kam er mit den Zwölfen, steht dahin. In meiner Schweizer revidierten Luther-Übersetzung ist das dahin weggelassen, aber es ist entscheidend, dieses dahin ist in Jerusalem. Das Abendmahl findet in Jerusalem statt und das ist entscheidend, dass es in Jerusalem stattfindet. Ich werde es gleich erklären, weshalb. Jesus war nämlich schwerpunktmäßig in Galiläa tätig. Seine Jünger waren aus Galiläa, Jesus selbst war aus Galiläa. Die meiste Zeit seines Wirkens war er tatsächlich in Galiläa. Es ist doch interessant, dass Matthäus, Markus, Lukas berichten, Jesus war nur einmal in Jerusalem, nämlich zu diesem Mal. Johannes berichtet es aber anders. Der sagt, nein, der war schon öfter da. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die meiste Zeit seines Wirkens war Jesus in Galiläa unterwegs. Aber zur Zeit des Pessachfestes, des Pesachfestes oder des Passafestes, wie Luther es sagt, ging er nach Jerusalem. Das Passafest war das größte der drei großen Wallfahrtsfeste der Juden. Es ging eine Woche lang. Viele Pilger sind zu dem Passafest nach Jerusalem gepilgert. Jerusalem hatte zu der Zeit ungefähr zwischen 30.000 und 60.000 Einwohner. Lüneburg hat knapp 80.000, also ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner als Lüneburg war Jerusalem zur gewöhnlichen Zeit. Aber jetzt stellt euch vor, wenn Pilgerzeit war, dann waren bis 300.000 in Jerusalem. Bis 300.000. Wahnsinn, wie haben die das gemacht? Die haben extra Zeltstädte außerhalb gebaut, nur für das Passafest. Und nach dem Passafest wieder abgebaut. Und dann müsst ihr euch natürlich vorstellen, da war der Tempel, wie das in dem Tempel zuging, wenn die Massen an Menschen dahin strömen. Es ist nicht ein wirklicher Vergleich, aber ich habe immer so vor Augen die Fernsehnachrichten von dem muslimischen Fest, wenn die so um die Kaaba laufen, ja? wo man eigentlich sagen, die können auch gar nicht mehr treten. So viele Menschen sind da. So stelle ich mir das zu dieser Zeit zum Passafest in Jerusalem vor, aber sowas wird davon natürlich nicht berichtet. Ja, als Jesus nach Jerusalem ging zu diesem Passafest, von dem wir gelesen haben, dann hat er noch eine Woche gelebt. Am Ende dieser Woche wurde er gekreuzigt. Viele Pilger sind in Jerusalem. So viele, dass die römische Besatzungsmacht ganz unruhig wurde und Pontius Pilatus, der eigentlich am See Genezareth in Tiberias gewohnt hat, kam zum Passafest nach Jerusalem. Er war der Präfex der römischen Regierung. Das heißt, er hatte die oberste Gewalt über die Armee, er hatte die oberste Gewalt über die Verwaltung und die oberste Gewalt über das Gericht. Und zum Passafest ist er immer nach Jerusalem gegangen, weil er gesagt hat, ich muss vor Ort sein, dass ich eingreifen kann. Und da sind auch besondere römische Truppen auch von der Anzahl her in Jerusalem gewesen. Und wenn da irgendwo jemand gezuckt hat und es Unruhen gab, haben die brutal zugeschlagen. Zu diesem Fest, in der Größe und sicherlich auch in der Nervosität der Menschen, die dort waren, ging Jesus nach Jerusalem. Er hatte immer verkündigt, siehe, das Reich Gottes ist nahe. Vielleicht habt ihr es bewusst auch gelesen, in dem Text, den ich vorgelesen habe, da sagt er, jetzt werde ich vom Weinstock nicht mehr trinken, bis im Reich Gottes. Das heißt, es war allen klar, irgendwie jetzt muss es passieren, jetzt kommt es. Und das kann nur in Jerusalem passieren, wo der Tempel ist und wo die jüdische Obrigkeit ist. Wo das Zentrum des Judentums ist. Dort sitzen die entscheidenden geistlichen Führer, der Hohe Rat, den die Sadduzäer anführten. Die Sadduzäer waren eine sehr konservativ geprägte Gruppe von Gläubigen. Dagegen waren die Pharisäer liberal. In Galiläa, und sie hatten eine eigene Polizei, der Hohe Rat und die Sadduzäer. Und in Galiläa hatten die keine Durchgriffsmacht. Man hätte auch das Passafest in Galiläa feiern können. Nicht jeder konnte nach Jerusalem kommen. Die haben es dann zu Hause gefeiert. Jesus hätte das auch in Galiläa feiern können. Da wäre überhaupt nichts passiert. Aber in Jerusalem, Galiläa gehörte nicht zum Römischen Reich. Der Herodes Antipas war zwar befreundet mit den Römern, aber die hatten kein Durchgriffsrecht dort in Galiläa. Aber in Judäa schon und damit auch in Jerusalem. Und dorthin geht Jesus, wo auch die jüdische Tempelpolizei Zugriff hat. Dort geht er hin, wo die Polizei Gewalt haben. Und auch natürlich die römische Besatzungsmacht direkt Zugriff hat. Genau dorthin geht er, wie die meisten Pilger eine Woche vorher nach Jerusalem. Da sind viele Festvorbereitungen durchzuführen. Da ist eine Quartiersuche notwendig. Wo können wir schlafen, wo können wir unterkommen, da muss man sich verpflegen. Dann gibt es eine Reihe von Reinheitsriten, die man machen muss, praktizieren muss, damit man am Passafest überhaupt mitessen darf. Und in dieser Woche, in der Jesus mit seinen Jüngern, wie die allermeisten schon in Jerusalem ist, geht er ungefähr 3 bis 4 Tage vor dem Abendmahl in den Tempel, also im Vorfeld des Passafestes. Ich habe jetzt ein bisschen geschildert, was da los gewesen ist. Da geht er in den Tempel, wo Tausende von Leuten sind und schmeißt die Tische um und schmeißt die Taubenkäfige um und stellt sich in den Weg und hindert Leute, die gerade zum Opferdienst gehen wollen, Opferdienst zu machen. Und sagt, ich sage euch, also ihr kennt das alles, mit dem Bethaus und so weiter. Ja, aber er sagt, ich sage euch, dieser Tempel wird ein Ende haben. In der Situation, 3 bis 4 Tage vor dem Abendmahl, ist das passiert. Das ist in den Augen der Juden natürlich eine tiefste Provokation. Erst recht gegenüber den leitenden Priestern. Denn der Tempeldienst, die Opfer, alles, was dort stattfindet, ist in den Heiligen Schriften genauestens festgelegt. Jesus begann mit seiner Tat, so kann man es nicht anders sagen, aus Sicht der Juden, einen Tempelfrevel. Und das in unmittelbarem Zusammenhang des Passafestes, mitten am Tag, als tausende Menschen die heilige Stätte besuchen, ein Skandal aus Sicht der Juden. Anschließend geht Jesus in verschiedene theologische Streitgespräche mit führenden Juden, die er im Tempel führte. Diese Streitgespräche brachten null Verständigung, sondern führten eher noch zu einer größeren Kluft zwischen den führenden Juden und Jesus. Durch diese Situation war völlig klar, dass Jesus jetzt in äußerst gefährlicher Lage war. Er musste stündlich mit seiner Verhaftung rechnen. Denn auf Tempelfrevel standen empfindliche Strafen. Und in dieser Nacht, nach dem Mahl, ist er ja tatsächlich auch verhaftet worden. Die oberste Tempelbehörde, der Hohe Rat, konnte so eine öffentliche Aktion im Vorfeld des Passafestes nicht einfach hinnehmen. Sie mussten reagieren. Das ist die Stimmung, in der das Abendmahl stattfindet. Ich sage, das ist keine Idylle. In der letzten Tischgemeinschaft von Jesus waren alle enorm angespannt. Aufgrund der Geschehnisse und aufgrund der bedrohlichen Lage, die sie jetzt erwarten mussten und zu Recht erwartet haben. Die letzte Tischgemeinschaft, das Abendmahls Jesu, die Tischgemeinschaft Jesu, ist kein entspanntes Abendmahl, kein gutbürgerliches Essen. Es ist nicht, was die Juden sonst immer gerne haben, gemütlich, lustig, humorisch, gesellig. Das letzte Abendessen findet in äußerst bedrohlicher Lage statt. Jesus selbst musste mit seiner Verhaftung rechnen. Er hat damit gerechnet. Er hat mit seinem Tod gerechnet. In dieser Situation, in so einer Situation, hat Jesus noch nie ein Abendessen mit den Jüngern gehabt. Niemand an diesem Abend saß selbstverständlich und ruhig und locker und gelöst in der Runde. Keiner war entspannt. Jeder der 13 stand auf seine Weise unter schwerer Spannung. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Jünger. Wie sich die 12 Männer verhalten und wie sie sich auch in der Nacht verhalten. Die Jünger mussten also damit rechnen, dass demnächst die Tür aufgeht und Jesus verhaftet wird. Was eben tatsächlich in wenigen Stunden dann auch passiert ist. Was werden die Jünger gedacht haben? Was passiert denn dann mit mir? Was ist dann mit uns, wenn Jesus verhaftet wird? Werden wir auch verhaftet? Das war ihre Situation, als sie da saßen. Wir sind immerhin sein engster Kreis, seine Elitetruppe. Zieht die Verhaftung Jesu auch uns mit nach unten? Die Frage hat sich jeder Jünger gestellt. Sie mussten innerlich sich diese Frage stellen, denn sie hatten ja die Tempelaktion und die Streitgespräche miterlebt und das Umwerfen der Tische und der Tauben und die Hinderung am Opferdienst im Tempel, das hatten sie miterlebt. Sie waren dabei, sie waren nicht anonym, sie waren erkennbar als die engsten Jünger Jesu. Man kannte sie. ob die Jünger vielleicht sogar anfingen, innerlich kritische Fragen zu stellen. Zum Beispiel eine Verhaftung durch die jüdischen Gremien musste doch die ganze Botschaft Jesu ad absurdum führen, wenn Gott nicht eingreift. Wäre dann nicht, wenn er jetzt verhaftet würde, wenn er hingerichtet würde und sie vielleicht mit, wäre das nicht die Widerlegung der Botschaft? Das Reich Gottes kommt jetzt. Es passiert jetzt. Weil dann alle weg sind. Das Volk Israel ist das erwählte Volk. Und wenn die Behörden vom erwählten Volk jemanden schnappen und Gott hilft ihm nicht, na, dann war's das wohl. Jeder der Jünger musste aufs Äußerste angespannt und in schwerster Anfechtung gewesen sein in dem Kreis bei dem Mahl. Das merkt man auch gleich, wenn Jesus in diesem Kreis bekannt gibt, einer, der jetzt mit mir essen wird, der wird mich verraten. Wir haben es gelesen, ne? Und wir haben auch gelesen, wie die Reaktion ist. Einer nach dem anderen, jeder ging zu Jesus und sagte, bin ich's? Oder wörtlich übersetzt, doch nicht ich. Da merkt man die Emotionen, ja? Da merkt man das Gefühl der Jünger. Jeder ging heimlich zu Jesus, doch nicht ich. Judas übrigens auch. Einer wird mich verraten. Was heißt das eigentlich, verraten? Jesus war öffentlich tätig. Der war doch öffentlich unterwegs. Die Tempelbehörde war tatsächlich dabei, das sagt uns die Schrift, Jesus zu verhaften, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, sie hatten sogar seinen Tod schon beschlossen, in ihren Gremien. Und das muss gut vorbereitet sein, da kann man keinen Schnellschuss machen, damit das auch gelingt. Vermutlich hatten sie die römische Besatzungsmacht vorinformiert, denn so weit, dass sie wollten, dass er auch getötet wird, konnten sie selber nicht gehen, die Tempelpolizei. Das durften sie nicht. Das durften nur die Römer. Also wird vielleicht eine Vorsondierung mit der römischen Besatzungsmacht stattgefunden haben. Aber die Römer hatten der Lokalbehörde, das war die Tempelpolizei, hatten sie schon die Vorsondierung überlassen. Also sie waren dafür verantwortlich, sie wollten jetzt Jesus verhaften. Das konnten sie durchführen. Die Verhaftung dauerte aber, weil sie rätselten, wie machen wir das? Sie hatten das große Problem, dass Jesus beliebt war. Nun stellt euch in Jerusalem in der Masse der Menschen, die übrigens beim Einzug gerufen haben, Hosianna dem Sohne Davids und Palmen niedergelegt haben. Das heißt, messianische Erwartung, Jesus ist da. Wow, der Messias ist zu diesem Fest gekommen. Messianische Erwartung war da. Die haben ihn gesucht mit ihren Augen, mit ihren Ohren. Sie haben sich davon erzählt von ihm. Die hatten Hoffnung, jetzt wird er die Römer raustreiben. Und der Hohe Rat hatte das Problem, dass es gar nicht so einfach war, einfach jetzt hinzugehen und Jesus zu verhaften. Das hätte Solidarisierungsprozesse nach sich gezogen. Und wenn Solidarisierungsprozesse passiert werden, dass Galiläer oder andere Juden sagen, Moment mal, ihr Polizeibehörde, das ist der Messias. Und es wäre dort also wirklich zu einer Auseinandersetzung gekommen, dann wären die Römer sofort eingeschritten. Und das wollten die ja nicht riskieren. Aber sie hatten auch noch einen zeitlichen Druck. Denn sie mussten das ganze Geschäft mit der Verhaftung musste vorher passieren, dass sie noch genug Zeit hatten, sich kultisch zu waschen, damit sie auch das Lamm essen können. Sonst hätten sie das nicht essen dürfen. Die Bibel bemerkt das ausdrücklich, dass sie so gedacht haben. Sie mussten also sehr aufpassen, wie und wann sie Jesus verhaften. Sie mussten vorsichtig sein. Und da kam der Gedanke des Verrats. Judas ist hingegangen und sagte, ich habe eine Idee. Die wussten ja nicht mal, wo Jesus schläft, wo Jesus wohnt. Ich habe eine Idee. Ich verrate euch, wo er übernachtet. Das ist außerhalb von Jerusalem, im Garten Gethsemane. Man läuft vom Garten Gethsemane bis zur Ostmauer, habe ich gelesen, 15 Minuten Fußweg. Und dort gibt es gemütliche Orte, wo man übernachten kann. Dort ist es dunkel, dort übernachtet Jesus. Und wenn ihr nachts kommt, wo es dunkel ist, abseits von Jerusalem, kriegt das keiner mit. Das war der Verrat. Er hat verraten, wo Jesus schläft. Und er ging ja dann auch mit den Leuten in der Dunkelheit in den Garten und hat ihnen sogar noch gesagt, weil sie im Dunkeln nicht so richtig erkennen konnten, wer ist es? Der ist es, Judaskus. Das ist es, was den Verrat ausmacht. Nun kommen wir zu Jesus. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Mahl. Was hat Jesus bei dem Mahl gesagt und was hat er getan? Die jüdische Tischgemeinschaft ist ein kleiner Gottesdienst. Der Hausvater, der Gastgeber, nimmt ein Fladenbrot, sichtbar für alle, spricht das Dankgebet, dann bricht er das Brot und dann gibt er jedem ein Stück und zum Schluss nimmt er sich selbst ein Stück. Und wenn er isst, ist das das Signal, jetzt können alle essen. Und dann beginnt das Abendessen. Und dann findet wirklich das Abendessen statt. Dann essen sie. Und am Ende des Abendessens, da geht der Gastgeber wieder hin, nimmt den Kelch mit dem Wein, hebt ihn hoch. Alle schauen auf ihn. Er gibt jedem zu trinken. Und damit ist das Abendessen beendet. Und nun macht Jesus etwas Außergewöhnliches bei dem Abendessen in dieser Spannung. Er nimmt das Brot, bricht es, teilt es aus und sagt plötzlich, nehmt, esst, das ist mein Leib. Das hatte noch nie jemand gesagt. Also, das war ihm überhaupt nicht bekannt, dass man das damit verbinden kann, so eine Aussage. Nehmt, esst, das ist mein Leib. Die werden sich sehr gewundert haben. Am Ende des Abendmahls, als er den Kelch hebt, da sagt er auch wieder so etwas Ähnliches. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Ich will mal ein Wort sagen. Für viele darf uns nicht irritieren. Wir Deutschen hören darin eine Einschränkung. Für viele. Im Griechischen und besonders im Hebräischen, in dem Jesus ja auch gesprochen hat, gibt es kein Wort für alle, sondern da gibt es nur zwei Worte für viele. Einmal viele, so wie wir das immer denken, aha, nicht alle. Und dann ein zweites Wort für unbegrenzt viele, unendlich viele. Und dieses zweite Wort, das benutzt Jesus hier. Also mein Blut, das ist mein Blut, das vergossen wird für unbegrenzt viele. Nebenbei. Mit diesem Wort sprengt er die Grenzen des Judentums. Für unbegrenzt viele, Klammer zu. Also es gibt so viele Aspekte, auf die ich hier nicht eingehen kann. Aber eins müssen wir festhalten, und das ist dieses Dennoch, diese besondere Zuwendung. Alle Gesten, die Jesus macht, alles, was er jetzt spricht, sind gebende Gesten. Nehmt. Das ist mein Leib für euch gegeben. Jesus identifiziert sich mit dem Brot. Jesus teilt etwas aus. Jesus nimmt nichts. Er hätte in dieser Situation, wo es für ihn auch das Abschiedsmahl war, wo er wusste, jetzt werde ich verhaftet, hätte er viel nehmen können. Zum Beispiel das Versprechen. Ihr 12, ich zähle auf euch. Wisst ihr das? Ich brauche euch, wenn ich nicht mehr bin. Und er hätte treue Versprechen abnehmen können. Nichts von dem. Jesus gibt. Er nimmt nichts. Er teilt etwas aus. Alle Gesten, die Jesus macht, sind gebende Gesten. Er gibt Anteil. Die Gaben Brot und Wein sind durch und durch positiv. Die Worte sind ein einziges Versprechen. Das ist mein Blut des Bundes, das für unbegrenzt viele vergossen wird. Alle Worte sind nur Worte, auf die es ankommt. Jesus predigt nicht mehr an dem Abend, sondern er sagt nur Worte, die existenziell wichtig sind. Keine Appelle, keine Gebote, keine Ratschläge, keine Zurechtweisungen, nichts Angstmachendes. Jesus hat nur noch eine Sprache in dieser letzten Nacht: Zuwendung, Versprechen. Seine Zusage, sein schöpferisches Wort: Mit diesem Brot werdet ihr Anteil haben an mir. Mit diesem Blut werdet ihr vollste Vergebung der Sünde haben. Verheißung, die Jesus hier anspricht, das ist das Dennoch des Abendmahls in der Situation. Merkt ihr, es spielt überhaupt keine Rolle, was für eine Qualifikation seine Leute haben. Darauf kommt es gar nicht drauf an, sondern es kommt darauf an, dass Jesus der Gebende ist. Und jeder hat es bekommen. In der letzten Nacht gibt Jesus nur Versprechen. Das Abendmahl ist ein großes Versprechen Jesu für unbegrenzt viele. Deswegen feiern wir als Adventgemeinde auch ein offenes Abendmahl. Ich sage nachher noch ein paar Worte dazu. Und erst im Nachhinein wird auch klar, wie viel Verzeihen im Abendmahl steht. Jesus sagt, als er mit ihnen nach dem Mahl zum Garten geht, sagt er: Ich sage euch eins, ihr werdet alle in den nächsten Stunden alle an mir irre werden. Und das sind sie geworden. Von Petrus wissen wir, dass er sich sogar verflucht hat und gesagt hat: Ich kenne den nicht. Ich kann darauf schwören. Alle sind an ihm irre geworden. Aber nach der Auferstehung, das Erste, was Jesus macht, er will sich mit seinen Jüngern treffen. Ich will mit euch zusammen sein. Und er sagt den Leuten, die Jünger sind versprengt und verstreut, er sagt: Geht hin und sagt den Jüngern, ich will euch treffen. Kommt, wir treffen uns am besten wieder in Galiläa. Und dann sagt er, und sagt es besonders auch dem Petrus, wie es dem ging, ne? Nach dieser Nacht. Sagt es dem Petrus. Man merkt erst im Nachhinein, wie viel Verzeihen auch im Abendmahl steckt. Im Abendmahl wurde den ersten Christen endgültig klar, dass niemand wegen irgendeines schlechten Gewissens vor Gott weglaufen muss. Nie, nie, nie. Das ist die Botschaft des Abendmahls. Dass wir mit allem schlechten Gewissen, mit allen Schwächen, mit allen Fehlern immer zu Gott kommen können, im Vertrauen auf Gott bleiben können, weil der Auferstandene seine Elitetruppe die Treue hält, weil er der Gebende ist. Keiner hat das Abendmahl verdient, aber jeder bekommt es. Das Arrangement des Abendmahls zeigt, alle bekommen das Gleiche. Alle werden integriert. Niemand wird ausgeschlossen. Alle sind gleichrangig. Dieses Wort in den alten Luther-Übersetzungen: Wer aber unwürdig von dem Brot isst und von dem Wein trinkt, haben glücklicherweise bis auf eine Bibelübersetzung alle Bibelübersetzungen korrigiert. Das steht nämlich gar nicht da im Griechischen, dieses Wort. Also vergesst es. Vergesst den Gedanken, wenn der sich implementiert hat. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Naxios heißt nicht unwürdig, sondern heißt nicht angemessen. Keiner hat das Abendmahl verdient. Jeder bekommt es. Es gibt keine Unwürdigkeit beim Abendmahl. Jeder ist akzeptiert. Jeder ist integriert auf die gleiche Weise. Und so sicher, wie das Brot und Wein für dich heute bereitstehen, so sicher darfst du sein, dass Gott dich akzeptiert und dass Gott dich hält, genauso wie jeden und jede andere neben dir. Im Abendmahl feiern wir, dass sich Jesus mit uns an den Tisch gesetzt hat und uns gegeben hat. Wir feiern Jesus. Diese Zusage, diese Grundlage, diese besondere Zuwendung ist die Grundlage unseres Glaubens. Und so lasst uns freudig hinzutreten zu dem Abendmahl. Amen.